Ich glaube, es ist entscheidend, dass der Retail auch lernen muss, es gibt keine fertigen Konzepte. Es gibt die Konzepte, die jetzt da sind und egal wie sie funktionieren, auch wenn sie super funktionieren, muss man immer wieder dagegen treten und sagen, was muss ich besser machen, was muss ich anders machen, was muss ich gegebenenfalls weiterentwickeln.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Trendforum Retail Podcasts. In der Trendforum Retail Podcast Reihe beschäftigen wir uns mit den Themen, die den Händlern, den Unternehmern, den Retailern auf der Seele brennen. Wir schauen uns Startups an, wir schauen uns an, welche Auswirkungen die Covid-19-Krise auf den Handel hatte. Aber wir zeigen auch ganz klar Chancen und Möglichkeiten und Kooperationsthemen auf, die jeder Händler, die jeder Retailer für sich wahrnehmen kann. Bei uns lernen Sie Ladenbauer kennen, bei uns lernen Sie aber genauso Startups kennen, die den Handel wirklich zielführend verändern wollen. Wir freuen uns immer sehr, wenn die Themen gut ankommen und natürlich sind wir auf der Suche nach Abonnenten, die unseren Themen weiterhin folgen, damit wir hier auch in den Diskurs gehen können. Alle Infos zum jetzt folgenden Podcast findet ihr natürlich auch in den Shownotes und als Artikel auf der Website trendforum-retail.de. Heute freue ich mich ganz besonders, dass wir Daniel Füchtenschneider, den Geschäftsführer der Bonprix Retail GmbH, bei uns in der Sendung begrüßen dürfen. Bonprix setzt hier auch schon im Retail auf digitale Innovation und ich bin sehr, sehr gespannt, was wir Neues lernen können. Jetzt möchte ich aber erstmal Daniel Schnöd begrüßen. Daniel ist der Initiator des Trendforum Retail, der Veranstaltung rund um die Digitalisierung des Retail. Daniel, wie geht's dir heute?
Es ist wieder Montag. Montag geht's mir immer gut. Es ist der Start in die Woche, der immer viele Veränderungen in den aktuellen Zeiten bringt und von daher muss man sehr kreativ arbeiten. Alles gut.
Ja, das kennen wir, glaube ich, alle. Ich bin sehr gespannt, was unser heutiger Gast, Daniel Füchtenschneider, Geschäftsführer Bonprix Retail GmbH, für Veränderungen bei sich im Unternehmen schon durchgeführt hat und wie im Moment aktuell auf die Außenbedingungen reagiert wird. Herr Füchtenschneider, vielen Dank, dass Sie beim Podcast teilnehmen. Wie geht's Ihnen heute?
Wunderbar. Also mir geht's auch sehr, sehr gut. Wochenstart. Die Woche hat sehr, sehr gut begonnen und ich freue mich sehr, hier zu sein und bin gespannt, was wir heute so im Austausch miteinander lernen und voranbringen können.
Ja, dann starten wir doch mal. Also ich hatte das Vergnügen, Sie kennenzulernen, da Sie ja 2020 den Preis Store of the Year gewonnen haben für Ihr Bonprix-Konzept. Top aktuell, 3 Tage her, glaube ich, haben Sie den World Retail Award auch noch einheimsen können. Also Sie können uns mit Sicherheit wirklich ganz tolle Sachen erzählen. Ich habe natürlich auch auf LinkedIn, so Ihren Werdegang wollte ich mal so ein bisschen ergründen. Das ist mir ein bisschen schwer gefallen. Ich sehe natürlich Ihre Jahre bei Bonprix, aber vielleicht können Sie einfach mal erstmal zu Ihrer Person ein bisschen was erzählen. Wie Sie dann schlussendlich bei Bonprix gelandet sind und was Sie dort bewegt haben.
Ja, also nach dem Abitur dann eigentlich erstmal klassisch eine Lehre gemacht. Das war so das Thema, dass man gesagt hat, erstmal machen wir mal die Lehre und dann haben wir erstmal was Handfestes, dann geht's weiter. Und nach der Lehre konnte ich dann bei Camel Active lange Zeit arbeiten, was sehr, sehr schön war. Habe parallel ein BWL-Studium gemacht und konnte dann danach dann über mehrere Stationen, auch bei der Alas AG und auch bei Cero, eben zu Bonprix kommen. Meine ganze Zeit war eigentlich geprägt sehr stark immer durch Retail, Wholesale auch, E-Commerce natürlich tendenziell schon auch dann beginnend, aber immer sehr stark Retail, also immer sehr stark auch bezogen auf Kunde und Mensch. Das ist auch für mich immer wichtig gewesen, hat mir auch immer riesen Spaß gemacht und hat mich natürlich auch immer geprägt. Ich konnte an den jeweiligen Stationen viel, viel darüber lernen. Was mich aber auch immer begleitet hat, war so dieser Faktor, wie kann man eigentlich Möglichkeiten nutzen und heben, das zu verbessern, was da so passiert oder gegebenenfalls anders machen. Und das war auch immer so das Thema, wo ich gesagt habe, wenn ich für mich Stationen eingehe, dann möchte ich natürlich auch bewegen, begleiten, aber auch eben verändern. Nicht alles, weil vieles ist ja auch schon gut, aber eben in diese Richtung, was so passiert mit den Menschen im Markt, mit den Dingen, die so uns begleiten im Leben. Und da war Bonprix und ist Bonprix die, die Station, die natürlich das Thema unglaublich bei mir auch begleitet hat, aufgrund dessen, dass natürlich durch die Otto Group und durch Bonprix sehr viel Digitalisierung und ein unglaubliches Wissen vorhanden ist. Und da konnte ich viel lernen und das hat dazu geführt, dass ich die Möglichkeit hatte, das, was Sie eben beschrieben haben, dort auch zu tun.
Super spannend. Jetzt weiß ich auch, was Sie vorher gemacht haben. Und nee, ich finde es immer toll, wenn die Leute sagen, ich möchte was anders machen, also andere Wege gehen. Dann sind wir vielleicht auch schon bei Bonprix, weil ich kenne noch Bonprix, wo er stationären Einzelhandel betrieben hat. Da gab es auch noch mal Anfragen, über neues Shop-Layout nachzudenken und so weiter und so fort. Und auf einmal gibt es dann Bonprix gar nicht mehr. Sie gibt es nur noch online und irgendwann gab es dann einen Laden in Hamburg. Vielleicht können Sie mal so ein bisschen diese Historie vom Bonprix und warum Sie sich schlussendlich für diese einzelnen Schritte, die ja starke Veränderungen mit sich gezogen haben, entschieden haben.
Also wir machen Retail schon sehr, sehr lange, weil Retail immer ein Bestandteil war, wo wir gesagt haben, naja, wir wollen dem Kunden eben auch im Stationärbereich begegnen. Aber wir haben dann eben erkannt, dass die Situation für uns sich so abbildet, dass die Standorte, die wir hatten, dass die Aussage, die wir hatten in den Stores, eben nicht mehr zu dem Thema so passten, wie wir uns in der Marke entwickelt haben. Wir kommen aus einer Historie, die eben eine ganz andere ist als das, was wir jetzt abbilden wollen. Und wir haben dann eben gesagt, wenn wir jetzt in die 1A-Lage gehen und wenn wir uns beschäftigen mit Stationärhandel, weil zu dem Zeitpunkt, aber als wir uns damit beschäftigt haben, wurden immerhin noch 70-75% der Umsätze im Fashion-Bereich im Stationärbereich getätigt. Das hat sich durch Covid jetzt verändert, da kommen wir später zu. Aber es hat eben dazu geführt, dass wir gesagt haben, wenn wir das tun, dann müssen wir gut überlegen, was wir da tun. Und wie wir es tun. Und am ersten war es dann mal, dass wir gesagt haben, mal fragen wir erstmal die Kunden, weil das haben wir eben in der Situation dessen, dass wir, wie gesagt, eine lange Historie haben, lange Zeit nicht so getan und haben gesagt, wenn wir es eben machen, dann nicht ganz klassisch, sondern wir nutzen eben die Möglichkeiten, die da sind, um das Einkaufen viel, viel schöner zu machen, viel assistierender, was wir gemerkt haben. Es war ja nicht so, dass es jetzt überall so war, nur bei uns nicht. Es ist ja überall die Situation gewesen, dass eben im Stationärbereich die Erlebnisse jetzt nicht so waren, dass man da rausgegangen ist, jedes Mal gesagt hat, oh, das war jetzt aber wunderbar. Das hat dazu geführt, dass wir uns unglaublich viel beschäftigt haben. Einmal natürlich über die Erfahrungen aus den eigenen Retail-Stores, aber eben auch, was so auf der Welt passiert. Und zwar nicht nur im Bereich von Fashion, sondern auch von anderen Branchen. Und das Interessanteste dabei war aber auf dem Weg, dass wir als Bonprix festgestellt haben, die Kundin will stationär. Und das wollte sie vor Covid und das will sie nach Covid auch. Aber sie will es eben anders. Und das hat sie auch beschrieben, das hat sie gesagt und darauf haben wir uns eingelassen. Und das war ganz, ganz schön, dass wir das getan haben. Vor allen Dingen so intensiv.
Ja, Sie wissen ja, ich habe immer irgendwo eine Agenda, aber ich lasse mich immer gerne leiten aus der Diskussion heraus. Und Sie haben es eigentlich auf den Punkt gebracht. Also nicht nur Sie wollen es anders, auch die Kundinnen wollen es anders. Ich persönlich habe natürlich immer gesagt, okay, in Hamburg steht ein Lab. Das heißt also, hier wird ausprobiert, gemacht, getan, getüftelt, überlegt. Man passt sich den veränderten Kundenwünschen an. Und hier geht es primär eigentlich gar nicht um Umsatz. Vielleicht können Sie so von der Entstehungsgeschichte oder von der Eröffnung bis heute uns einfach mal erklären, was Sie getan haben und was der Kunde anders wollte und wie sie darauf reagiert haben. Es geht so weit, dass man sagt, okay, was habe ich weggenommen, es macht keinen Sinn. Was muss ich zusätzlich mit reinnehmen, weil es einfach auch Sinn macht. Und wie möchte der Kunde die Fläche erleben? Da möchte ich Ihnen gerne die Plattform überlassen. Und ich gucke dann oder schaue dann, welche Stichworte Sie mir liefern, damit ich die nächste Frage stellen kann.
Ja, sehr, sehr gerne. Ja, also natürlich ist es so, dass Umsatz schon eine Rolle spielt. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt das alles machen, um zu sagen, es geht da nicht um Umsatz. Es geht auch um Umsatz, aber es geht auch um andere Dinge. Aber wir haben eigentlich Folgendes gemacht. Wir haben gestartet und wir haben ein Lab tatsächlich bei uns, bei Bonprix, wo wir erstmal gesagt haben, da fangen wir erstmal an. Und da bauen wir erstmal etwas nach in einzelnen Phasen. Also wir haben angefangen wie eine Art Theater-AG, haben das nachgebaut, wie ist die Situation, wie sind aktuell Kunden, wie beschäftigen sie sich mit Einkaufen, mit Marken. Dann haben wir das Wohnzimmer nachgebaut, wir haben das Thema Unterwegssein nachgebaut. Mobilität. Wir haben das Thema Store nachgebaut und haben dann gesagt, okay, wie gehen wir mit diesen Dingen um? Wir haben das dann Touchpoints genannt, auch weil die Kundin eben gesagt hat, naja, ich möchte eigentlich in Zukunft über alle Touchpoints und ich möchte entscheiden, wann ich hier den jeweiligen Touchpoint betrete und wann ich da mit einer Marke in Kontakt komme. Das testen wir mal. Und daraus ist eben entstanden, dass wir ein Lab gebaut haben und haben dann dieses Lab immer weiter vergrößert, um dann zu testen, was sind eigentlich die Use Cases? Und in dieser Art und Weise, dieses massive mit Kunden einbinden, also bestehende Kunden, ehemalige Kunden, Neukunden oder noch Nichtkunde, haben wir festgestellt, dass das dazu geführt hat, dass eben sehr viele Pain Points da sind. Es gibt eben im Stationärbereich nach wie vor große Pain Points, die Kunden eigentlich so nicht mehr wollen. Und das kennen sie aus dem Online auch anders. Und das Thema, ist sie denn eigentlich schon so weit, sind die Kunden schon so weit, mit diesem Thema Digitalisierung im Bereich des Assistierens umzugehen? Ja, sind sie. Das haben sie ganz klar formuliert. Und das haben wir eben getestet. Und daraus ist entstanden, dass wir dann an einem Zeitpunkt, nachdem wir getestet haben, und das beschreibe ich gleich nochmal kurz, dass wir gesagt haben, wir sind in der Lage, dann einen Pilot-Store zu bauen und zu eröffnen in der Einzelanlage in Hamburg. Aber diese Use Cases auf dem Weg dorthin, das waren am Ende ungefähr 81, die wir herausgearbeitet haben. Da waren natürlich auch Hygienefaktoren mit bei, aber zum größten Teil waren es eben auch Dinge, die eben störend waren. Das waren die Pain Points und wir haben gesagt, wir nehmen die Pain Points rein und raus und nehmen die Gain Points rein. Und am Ende sind aber daraus entstanden die ersten 10 großen Use Cases, wo wir gesagt haben, das ist erstmal relevant, weil entscheidend bei diesem ganzen Thema ist immer aus Sicht des Kunden, es muss in der Journey sauber sein. Also es darf nicht zu stark Hürde sein, es darf nicht unterbrochen werden, es muss funktionieren. Und wir sind alle sehr ungeduldig. Also wir Menschen können relativ schlecht mit Warten umgehen. Und das haben wir auch gemerkt. Und vor allen Dingen, wenn es darum geht, dass ich keinen Fortschritt erkenne. Dann haben wir eben gesagt, okay, wie gehen wir jetzt mit diesen 10 Use Cases um? Ich benenne mal 4, 5. Also das ist einmal das Thema Fast Check-In oder Check-In. Wie checke ich mich eigentlich ein, wenn ich das so, möchte ich das eigentlich? Dann ist das Thema viel, viel weniger Ware, also Präsentation von Kuratierung, vielleicht auch nach Themen und Trends, damit ich ungefähr mich orientieren kann, also dass ich nicht so überschüttet werde. Dann auch dieses Thema One-Item-Presentation. Ist das überhaupt relevant? Ja, sehr wohl. Weil das Thema, ich muss mich durch meinen Einkauf, da gehe ich da rein und fange an zu stöbern und schaue und gucke, aber ich bin dann irgendwann in diesem Rhythmus, dass ich wühlen muss, im klassischen Stationärbereich oder gegebenenfalls wühlen muss. Ich muss die Ware tragen, mich damit bewegen und das irgendwann hindert es mich. Und da war das Thema, kann man das nicht anders machen? Und dann war ein Use Case, gibt es da nicht so einen Zauberstab? Lieber Daniel, was die Kundin gesagt hat. Können wir nicht so einen Zauberstab bekommen? Weißt du, so einen Zauberstab, mit dem ich das so aussuchen kann und mit dem kann ich dann das auch irgendwo hinbringen. Und am Ende ist daraus eben das Device entstanden. Es war also nicht so, dass wir gleich gesagt haben, wir nehmen das Device, sondern das war so die Situation, dass wir gesagt haben, da beschäftigen wir uns natürlich mit. Ja, liebe Kundin, lieber Kunde, wenn du sagst, ich möchte so einen Zauberstab, was kann das denn am Ende sein? Und eben dieses Thema Kabinenprozess. Ja, ein sehr intimer Moment, ein sehr schöner Moment. Die Ware, die ich mir ausgesucht habe, passt sie mir denn dann? Wenn ja, wow, super. Aber in der Kabine ist es so, da muss es eben schön sein. Weil das hat was mit Gefühl zu tun und auch mit Erlebnis. Und das Schönste ist ja, wenn das, was nicht passt, gegebenenfalls, dann auch automatisiert zu mir kommt, ohne dass ich wieder den Aufwand habe, mich anzuziehen oder einer von außen in meine Situation eindringt, es sei denn, es ist jetzt die Freundin oder der Freund. Aber das war eben ein Thema. Und dann natürlich Fast-Checkout, weil diesen Kassenprozess, das war für viele ein riesen Painpoint, wo die gesagt haben, naja, das ist echt ein Thema, das wollen wir eigentlich nicht mehr. Und das war noch zu guter Letzt auch ein Riesenthema. Und da sagte ich ja eben mit Hygienefaktoren, Menschen auf der Fläche, die sich mit mir beschäftigen im Dialog, in der Achtsamkeit, die nicht beschäftigt sind mit Ware den ganzen Tag, sie zu dekorieren, sie hin und her zu räumen, sie auszuzeichnen, sondern mit mir, mit der Kundin, die sollen sich mit mir beschäftigen, wenn ich es dann will, aber ich will es eigentlich, aber es soll auf eine sehr schöne, authentische Art passieren und es soll nicht so sein, dass ich ein Gefühl habe, oh Gott, die kommt mir jetzt zu nah oder sie ist gar nicht greifbar. Und das waren die Use Cases erstmal, die wir so für uns platziert haben und daraus haben wir eine Journey gebaut. Und auch die Journey war ganz spannend. Auch die Journey haben wir natürlich mit den Kunden gemeinsam erarbeitet. Und das war eine ganz schöne Reise, die auch nicht aufhört und wo wir gesagt haben, der Pilot, den wir dann bauen, das ist eine Idee dazu. Das ist ja nicht die Lösung, aber es ist eine Idee. Und wir glauben, dass das klappt. Und die Kundin hat es uns auch gesagt. Und wir lernen eben auch nicht aus. Und wichtig war, weil es ja eben so war, Sie haben es ja auch beschrieben, naja, die testen da was und man probiert aus. Ich glaube, es ist entscheidend, dass der Retail auch lernen muss, es gibt keine fertigen Konzepte. Es gibt die Konzepte, die jetzt da sind und egal wie sie funktionieren, auch wenn sie super funktionieren, muss man immer wieder dagegen treten und sagen, was muss ich besser machen, was muss ich anders machen, was muss ich gegebenenfalls weiterentwickeln. Und auch das haben wir getan. Wir haben weiterentwickelt, indem wir, gutes Beispiel dafür, gesagt haben, in den Kabinen, und das hat die Kundin mit uns sehr stark im Dialog gespielt, ich möchte die Preise sehen. Ich möchte die Preise in der Kabine sehen von allen Artikeln, von denen, die ich gescannt habe, von denen, die danach kommen. Und das hatten wir am Anfang nicht. Und das haben wir dann umgesetzt, relativ schnell. Und das Schönste ist eigentlich, das haben sie natürlich nicht in Masse, aber sie haben es, wenn Kunden mit uns im Dialog stehen, tatsächlich mit den Mitarbeitern, aber auch mit Mitarbeitern aus dem Headquarter, und Kunden dann sagen, ja, wir möchten mit euch drüber reden, wie findet ihr es denn hier? Und das anhand eines Zettels machen, den wir dann auf dem Board haben und dann Kreuze machen, sondern wirklich im Dialog stehen, so wie wir das ja auch tun, und dann sagen, okay, das nehmen wir auf, das nehmen wir mal mit. Und wenn dann Kunde entdeckt, und das ist echt ein toller Moment, wenn der entdeckt, das, was ich denen gesagt habe, das haben die jetzt gemacht. Das haben natürlich nicht nur ein Kunde gesagt, sondern das haben am Ende 50, 60 bis 100 Kunden gesagt. Aber trotzdem, dieser Moment ist ja total wertvoll. Und das ist dann schön, wenn Sie als Marke es schaffen, einem Kunden so ein Lächeln auf das Gesicht zu zaubern, über die Ware hinaus mit dem Thema ernsthaftiges Begegnen und ernsthaftiger Dialog.
Ja, ich hab nochmal zwei Fragen oder ja, eine zusammengesetzte Frage. Herr Füchtenschneider, Sie haben Painpoints benannt und hatten gesagt, okay, die muss ich optimieren. Und dann sprachen Sie auch von Gain Points, wenn ich das jetzt akustisch richtig verstanden habe. Also da, wo der Kunde auch richtig Spaß hat, da ist eigentlich mal die Aufgabe, dass man das noch stärken kann. Mhm. Was sind denn so die, aus Ihrer Sicht, die wichtigsten Gain Points der Kunden zum einen? Und Sie sprachen natürlich auch von der Customer Journey und von Touchpoints. Das ist ein super spannendes Thema, wie Sie das angegangen sind, dass man sagt, okay, es gibt ein Check-in, es gibt ein Check-out und dazwischen gibt es verschiedene Punkte, die ich eben auch bearbeiten muss. Aber die Customer Journey beginnt bei Ihnen ja viel früher und sie endet auch gegebenenfalls viel später. Also das Nachkaufbedauern oder diesen Support, den man danach leisten kann. Vielleicht könnten Sie die beiden Punkte nochmal, die Game Points, betrachten und die, wo beginnt und wo endet tatsächlich Ihre Journey?
Mhm. Fangen wir mal mit den Game Points an. Also, das Thema war, dass wir gesagt haben, Spaß haben. Wann hat die Kundin denn Spaß? Und sie hat tatsächlich Spaß gehabt. Und das ist ein Game Point, wo sie gesagt hat, wenn ich die Artikel scanne und da durchgehe und kann mir die aussuchen und lege sie mir in meinen Warenkorb, dann empfinde ich Spaß. Weil ich kann aussuchen, ich kann scannen, klassisch über einen QR-Code. Das ist nicht das schönste Modell, der QR-Code, aber es ist eben das, was funktioniert. Und zwar schnell. Und sie kann dann, und wir sind ja da, oder wir merken eben, dass Kunden das auch schön finden, sie scannt sich Artikel aus und fühlt sich dabei total gut und hat Freude daran, das zu tun. Weil diese Artikel sind dann in ihrem Warenkorb und kommen automatisiert in die Kabine. Und das ist ein Spaßfaktor, den hat sie uns gesagt. Und es ist zwar so, dass sie theoretisch ist dann auch eben war, dass Kunden dann eben die Runde nochmal gegangen sind und gesagt haben, ich gehe jetzt nochmal durch, ich gucke nochmal, weil es eben echt Spaß macht. Und da muss man sich fragen, wann hatte man das letzte Mal so einen Spaß beim Einkaufen? Und das Spannendste war, Gamepoints, eben auch Kabinenprozess, kennen wir schon sehr, sehr lange, Lichtverhältnisse in den Kabinen. Erstmal natürlich Sauberkeit, Geruch und so weiter. Das hat auch wieder was mit Wertschätzung zu tun. Da ist nichts von meinem Vorgänger. Wir kümmern uns darum, dass nichts vom Vorgänger in der Kabine sich befindet. Das hat was mit, ich achte darauf, ich gebe dir den bestmöglichen Raum und ich kann in der Kabine eben die Lichtverhältnisse einstellen, so wie ich das möchte. Und die Lichtverhältnisse, die es dort gibt, die Idee dazu mit der Bezeichnung, welches Lichtverhältnis zu mir passt, haben auch die Kunden erarbeitet, nicht wir, also wir mit den Kunden oder die Kunden mit uns. Und das sind zwei große Faktoren und das Thema Fastcheck auch. Man glaubt es kaum, ich bin in der Situation, dass die Kunden sagen, ich habe das gefunden, was mir gefällt, es passt mir, wow, super. Jetzt will ich aber nicht mich irgendwo anstellen. Ich will eigentlich jetzt vielleicht noch kurz was trinken und dann gehe ich raus. Und dieser Moment, das über PayPal zu machen als Beispiel. Es gibt auch andere Zahlungsoptionen, aber nehmen wir mal diese Zahlungsoption. Das fühlt sich ja auf dem Touchpoint Stationärhandel ganz wunderbar an. Ich habe die Ware bei mir, hatte ein tolles Erlebnis, einmal durch den Spaß beim Scannen, dann das unglaubliche Ergebnis in dieser Kabine. Und dann gehe ich noch raus und das sind drei Gamepoints, wo ich sage, die sind schon sehr relevant, ja. Und das haben sie auch alle gespiegelt und haben sie auch alle gesagt. Und wir haben eben gemerkt, dass die Kunden eben, wenn sie in die Journey eintauchen und das Kabinenerlebnis erleben, aber auch natürlich den Direktkauf, also Fastlane, selbst dann, aber die Kabine und auch die anderen beiden, das ist schon sehr relevant und macht ihr große Freude. Und wann hört das eigentlich auf und fängt das an? Also natürlich geht es darum, dem Kunden, wie eben besagt und gesagt, auf den Touchpoints zu begegnen. Und natürlich geht es darum, dem Kunden mit dem Dialog zu stehen. Und wir haben festgestellt, dass Kunden eben ganz klar sagen, naja, eigentlich möchte ich dieses Thema nicht mehr so, was mir gerade auch im Online widerfährt. Und zwar, ich schaue nach einem Turnschuh oder nach einem T-Shirt. Und Sie kennen das vielleicht von der Waschmaschine, ich auch. Und ich kaufe mir dann auch einen Turnschuh. Und ich kriege, nachdem ich den Kauf abgeschlossen habe, Produktvorschläge für Turnschuhe. Ich kriege aber keine Produktvorschläge oder nur seltenst Produktvorschläge für eine Denim oder ein Shirt dazu. Das kriege ich manchmal während des Aussuchens, aber kaum danach. Danach werde ich meistens massiv, torpediert mit Vorschlägen für Turnschuhe. Und das ist eben bei Waschmaschinen genauso. Und da fragt sich der Kunde, warum passiert das? Warum machen die das denn? Ich habe doch jetzt einen Turnschuh. Und das war spannend, weil wir dann gesagt haben, okay, da müssen wir uns mit beschäftigen. Und deswegen, wann hört das auf? Wann fängt das an? Das geht nicht um Aufhören und Anfangen. Es geht darum, wann möchte der Kunde was erleben und wann möchte er mit welchem Touchpoint mit uns was erleben? Und da muss man eben sehr sensibel mit umgehen, weil es geht ja auch um Daten. Auch mit denen muss man sehr, sehr sensibel umgehen. Und wir haben eben gemerkt, dass Kunden es ganz, ganz toll fanden. Dass Kunden es ganz, ganz toll fanden, wenn wir eben mit ihnen im Dialog so stehen. Und deswegen haben wir das Thema Endless Aisle mit eingebaut. Das passt ganz zu der Frage. Wenn der Kunde nämlich jetzt merkt, naja, ich bin jetzt im Store und ihr habt die Kuratierung und das passt und ich finde was Schönes, aber die Denim dazu, die habt ihr hier jetzt nicht. Und das gibt mir eigentlich ein Gefühl von, naja, was, jetzt müsste ich ja wieder selber was tun. Aber in diesem Moment möchte ich es ja haben. Also haben wir gesagt, okay, wir beschäftigen uns damit, bauen Endless Aisle ein. Endless Aisle ist das verlängerte Ladenregal in der Thematik. Und jetzt ist es eben möglich, im Store sich die Denim aus dem Online-Shop in den gleichen Warenkorb zu legen. Und ich kann das eben dann als Paket bezahlen oder ich kann sagen, ich bezahle eben meine Online-Bestellung separat per Rechnung. Aber ich habe dann eben die Online-Bestellung sehr zeitnah, versandkostenfrei im Store oder zu Hause. Und das war für uns natürlich sehr, sehr spannend, weil da geht es eben darum, es hört eigentlich nicht auf. Es geht nur darum, wann und zu welchem Zeitpunkt stehen wir mit dem Kunden im Dialog. Es ist jetzt nicht so, dass wir grundsätzlich im Online immer versandkostenfrei machen, aber es geht darum im Dialog, weil wir sagen, der Kunde ist bei uns im Store und das ist ja bei Click & Collect ähnlich, dass der Kunde eben sich Ware im Online-Shop aussucht, sie bezahlt und versandkostenfrei in den Store schicken lassen kann. Und wir öffnen sie dort auch für ihn und machen einen Produktvorschlag dazu. Und er kann dann dort die Ware direkt anprobieren. Und wenn es eben nicht gefällt, auch dort lassen. Aber meistens nimmt er sie Gott sei Dank mit.
Super spannend. Da hätte ich dann noch eine Frage. Wie ist Ihnen das gelungen, diese Anmeldung, diesen Check-in so zu gestalten, dass auch gleich verstanden wird, was dahinter steckt, welche Vorteile es gibt, wenn man sich eincheckt, ne? Also viele Kunden haben ja da auch immer so eine Sorge, gerade auch in Deutschland, was dann halt die Daten angeht, Datenschutz angeht, was gebe ich an Daten weiter. Wie konnten Sie das so einfach oder so klar gestalten, dass dann die Kundin auch diesen Weg, den Sie vorschlagen, mitgeht?
Das war tatsächlich auch ein Weg, weil wir hatten am Anfang, das hatte ich eben beschrieben, der Kunde hat ja gesagt, gibt es ein Check-in, weil wir natürlich erstmal gesagt haben, wir brauchen ein starkes WLAN. Das muss so stark sein, dass diese Zusammenführung von WLAN und Gerät sehr, sehr schnell geht. Aber natürlich immer so, dass wir mit den Datenschutzthemen sehr sensibel und richtig umgehen. Das haben wir geschafft, aber dann ist es eben so, dass die Kundin und der Kunde gesagt hat, naja, ich hätte gerne so ein Check-in mit so einem Geräusch, wie man das am Flughafen kennt, vom Wallet. Deswegen hatten wir die Stelen im Store, 3 Stück an der Hand und da konnte man sich dann einchecken. Jetzt haben wir aber gemerkt, dass dieses Thema eigentlich schon ja, zwar da ist, aber dass es dann trotzdem noch zu viel Hürde war. Und wir haben die Stelen jetzt rausgenommen, das heißt, die verschwinden jetzt. Und wenn man sich dann eben zum Store bewegt, dann kann man eben direkt über die App sich in den Store-Modus einloggen. Und der Weg dahin war so, dass wir immer, also alles, was wir bei uns im Store gebaut haben, wenn man es einmal macht, kann man es. Aber der Weg dahin war natürlich, dass wir es begleiten mussten über die Gespräche der Mitarbeiter. Und Kunden lesen nicht massiv, sie wollen auch gar nicht so viel lesen, aber wir haben es über Bildsprache gemacht, über die Screens. Deswegen haben wir ja auch viele Screens im Laden, wo wir das nochmal in der Journey erläutern. Aber auch das war natürlich ein Weg. Und wir beschäftigen uns gerade damit, ist es eigentlich, und wichtig war dabei, es gibt nur eine Bonprix-App und die hat einen Store-Modus. Es gibt also nicht eine Store-Bonprix-App, sondern es gibt nur eine App für dich, und damit kannst du dich eben überall bewegen, auch im Bereich stationär. Und wir beschäftigen uns jetzt aber trotzdem natürlich auch damit, dass wir sagen, naja, dieses Thema App runterladen oder weil eben sehr viele Android-Nutzer da sind, ist das denn auch eine Hürde? Und da hat der Kunde gesagt, ja, schon, es ist eine Hürde. Ich lade mir die natürlich gerne runter, aber trotzdem ist es ja eine Zeit, die ich verbringen möchte und muss am Ende. Und deswegen beschäftigen wir uns gerade mit einer Progressive Web App. Die hat das gleiche Interface wie eine App. Ich brauche sie aber nicht runterladen. Aber jeder kennt sich mit aus. Das heißt, da wäre die Hürde dann auch eben wieder weg. Und es ist ganz, ganz wichtig, sich immer wieder damit zu beschäftigen, auch in der Journey, und zu sagen, das, was jetzt wir gestartet haben, wird immer, immer besser. Aber nicht aus der Sicht, wie wir es finden und nicht aus der Sicht, wie die Digitalisierung es vorgibt, sondern wie der Kunde es vorgibt. Weil man muss auch gucken, dass man die Digitalisierung nicht in den Vordergrund stellt. Und es geht eigentlich darum, dass wir sagen, wir kommen vom Assistierend jetzt langsam in das Thema Full Connected. Und Full Connected heißt, dass Digitalisierung nicht nur mehr assistiert, sondern mich in allen Belangen, wie ich mich fühle, wie ich mich bewege und was ich gerade möchte und will oder wo ich mir vielleicht unsicher bin in meiner Beratung und in meiner Wahrnehmung, dass ich da eben die möglichst beste Ergebnisse mit dieser Marke habe. Und das versuchen wir gerade zu erarbeiten und deswegen jetzt auch eben die technologischen weiterführenden Dinge, die wir jetzt einarbeiten, und Endless Isle habe ich eben benannt, ist jetzt schon mit eingebracht, und Progressive Web App ist eben so das nächste Thema. Plus, dass wir natürlich dieses Entree auch so bauen, dass wir natürlich auch im Ladenbau immer wieder Veränderungen vornehmen. Ja, weil es ist auch da wichtig, Konzepte und Stores dürfen nicht stehen bleiben, die müssen sich weiterentwickeln. Das ist wie eine Fläche, die immer in der Dekoration weiter wächst und sich bewegt. Und da reicht es nicht, das Schaufenster zu ändern. Es reicht auch nicht, die Klamotten oder die Kollektionen zu ändern. Es muss viel passieren, weil es hat viel mit Erlebnis zu tun. Und wir reden schon lange über Erlebnis. Und wir haben für uns ja auch gesagt, und Daniel Schnöd kennt das, dass wir gesagt haben, natürlich Umsatz ist das eine, aber es gibt auch neue KPIs. Erlebnis pro Quadratmeter ist eins davon. Oder eben die klassische Conversion, wie viel von den Besuchern, die kommen, kaufen. Das neue KPI daraus ist eine Session-Conversion. Wie viel die anfangen, mit ihrem Gerät was zu tun, kaufen eigentlich. Und das ist ganz, ganz spannend. Und ja, eigentlich ist es so schön, dass wir das Feedback bekommen vom Kunden. Hilft uns natürlich, das Entree immer besser zu machen und auch die Journey.
Mega spannend. Ich denke, dass hier neue Themen für den Retail gerade ja auch so entwickelt werden, dass die Themen auch in anderen Märkten, glaube ich, umgesetzt werden können oder auch bei anderen Retailern umgesetzt werden können. Ist das so ein bisschen auch der Plan, dass man sagt, wir stellen jetzt hier unser Konzept mit den ganzen Learnings so zur Verfügung, dass auch andere mit uns lernen können? Oder sagt man, hey, bei uns geht es halt eben wirklich nur knallhart um unsere Umsatzrendite und um unsere Kunden? Oder ist es eher, dass man da einen Austausch hat? Das macht ja auch ganz viel im Thema Digitalisierung schneller und einfacher, wenn man sich mit anderen weiterentwickelt. Wie stehen Sie dazu?
Also erstmal haben wir ja aus der Group heraus schon ein riesen Portfolio an Menschen gehabt, die sich damit beschäftigt haben. Und Bonprix hat das mit einem interdisziplinären Team innerhalb der Group schon aufgesetzt. Da hat man schon gemerkt, wie wichtig Austausch ist und was für eine Kraft man da heben kann. Und es hat eben jetzt dazu geführt, dass wir tatsächlich sehr viele tolle Menschen auf uns zukommen und auch Marken und Firmen, die sich mit uns austauschen wollen. Wir haben jetzt erstmal gesagt, wir lernen weiter, und wenn wir an einem Punkt sind, wo wir sagen, wir haben jetzt genug gelernt, dann reden wir darüber, skalieren wir oder nicht. Und wir sind aber gerade in dieser Phase, und Corona hat ja natürlich, wir kommen ja gleich noch dazu, hat natürlich nochmal gezeigt, was auch passieren kann und wie wichtig es eigentlich auch ist, sich zu beschäftigen mit Möglichkeiten, weil wir haben durch Corona natürlich, uns hat es sehr geholfen, weil das ist immer so, so schlimm das ist, was kann man da noch raus machen? Aber natürlich wollen wir uns austauschen. Oder wir haben ganz klar gesagt, natürlich sind wir offen für Gespräche und tauschen uns aus. Ich finde es auch wichtig. Und ich finde auch, dass Marken und auch Firmen eine Verantwortung haben für Center, für Einzelhandelsstraßen und Landschaften. Natürlich auch online, aber was soll in den Städten passieren, wenn keiner da mehr die Verantwortung übernimmt? Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, sich auszutauschen. Weil wir haben ja jetzt nicht das Konzept gebaut, was die Lösung ist. Wir haben einen Ansatz gebaut, wo wir glauben, das könnte ein guter Weg sein. Aber wir haben auch viel gelernt durch den Austausch. Und wir haben auch viel gelernt, dass wir gesagt haben, wir reden darüber und wir lassen auch Diskussionen zu. Und wir lassen natürlich auch zu, dass einer sagt, naja, habt ihr schon mal darüber nachgedacht. Und das ist sehr, sehr spannend und darf auch, glaube ich, vor allen Dingen nehmen wir jetzt mal Deutschland. In Deutschland hat der Austausch zwar stattgefunden, aber ich glaube nicht in der Radikalität, sind eigentlich kein gutes Wort, aber stark genug, wo man sagt, wir müssen uns was trauen. Wir müssen Mut haben zu verändern. Der Kunde will das. Der sagt das auch. Wir müssen ihn aber fragen. Wir müssen ihn auch mit reinnehmen. Und das haben wir lange Zeit, haben wir gemeint, wir wissen es, was der Kunde will. Und das hat nicht mehr so funktioniert. Und Corona hat uns jetzt nochmal gezeigt, wie wichtig es ist, auch Möglichkeiten zu schaffen, indem man das Beste aus dem Online mit dem Besten aus dem Stationärbereich verknüpft.
Genau, da war ja die Situation dann auf einmal da, es gibt keine Erlebnisse mehr auf der Fläche. Also die KPI wurde dann durch die Krise letztendlich nicht mehr messbar, weil die Geschäfte schließen mussten, genau wie alle anderen, Points, wo Menschen halt eben miteinander in den Dialog gegangen sind. Wie sind Sie und wie ist Bonprix dann mit dem Thema Lockdown, mit dem Thema Covid-19 umgegangen und was haben Sie da gelernt? Wir sprechen ja durchgehend darüber, was man mitnehmen kann, was man lernen kann. Und da bin ich sehr gespannt, wie Sie hier navigiert haben, wie Sie durch die Krise navigiert haben.
Also wir haben das Thema, ich glaube, wie alle am Anfang sofort sehr ernst genommen, weil es eben da erstmal um Menschen ging und um uns alle. Und wir haben dann gesagt, wie können wir uns darauf gut oder wie können wir die Dinge jetzt angehen? Einmal natürlich bezogen auf das Online-Geschäft, dann aber auch das bezogen auf das stationäre Geschäft. Im stationären Geschäft war relativ klar, es gab den harten Cut, es gab die Schließung. Und wir haben die Schließungsthemen genutzt, um eben zu sagen, was müssen wir für Schutzmaßnahmen vorbereiten, was müssen wir überhaupt vorbereiten, wie gehen wir damit um? Und wir nutzen die Zeit eigentlich vielleicht Dinge anzugehen, die wir sonst in so einer Phase hätten nicht machen können. Das sind vielleicht kleine Umbaumaßnahmen und andere Dinge. Aber vor allen Dingen auch eben darüber nachzudenken, was bedeutet es eigentlich, wenn nach so einer Phase mit so einem neuen Erlebnis, was wir noch nie hatten und es so schlimm genug ist, dass das so kam, was können wir eigentlich versuchen zu tun? Und wir haben eben gemerkt, dass unsere Journey und unsere Idee eigentlich gar nicht schlecht ist, um mit so einem Thema umzugehen. Weil wir ja in der Lage sind, dass wir unter den gegebenen Schutzmaßnahmen eigentlich dem Kunden trotzdem, wenn es dann wieder geöffnet wird, das Einkaufserlebnis generieren können. Und was kann man eigentlich dann noch mehr tun und darüber sprechen? Und ein Beispiel dafür ist, dass wir gesagt haben, wir steamen die gesamte Ware. Also alle Ware, die in der Umkleide war und wieder rausgegangen ist, wurde gesteamt. Bedeutet, dass das Steam war so, dass alle Bakterien quasi durch diesen heißen Dampf hier abgetötet wurden. Und darüber kann man natürlich reden. Und wir haben eben gemerkt, dass die Kuratierung und auch die Journey im Store sehr, sehr geeignet ist für einen Einkaufsprozess unter Covid-Bedingungen. Das hat natürlich damit zu tun, dass wir auch nur eine gewisse Anzahl von Menschen ja in die Lokalität lassen durften und lassen dürfen nach wie vor. Aber wir konnten da sehr gut mit umgehen, weil die Kunden ihr eigenes Device in der Hand hatten. Das heißt, da war schon mal kein Kontakt. Sie mussten die Ware, brauchten nur das Etikett scannen, weil wir haben eine digitale Preisauszeichnung. Und die Kabine wurde sowieso immer gereinigt, auch mit Sacrotan und anderen Dingen. Das war aber vorher schon so, weil wir ja sehr hohen Anspruch hatten an das Thema. Das heißt, wir mussten in den Prozessen nicht ganz viel ändern. Und wir haben eben Kunden gehabt, die gedacht haben, naja, das ist ja so geeignet, habt ihr das denn eigentlich nur dafür gebaut? Nee, eigentlich nicht. Das war ein ganz anderes. Und das hat ihnen so gefallen, dass sie gesagt haben, ja, ihr habt ja euch so eingelassen auf uns Mensch in dem Fall, dass selbst unter solchen Bedingungen wir ja hier den Spaßfaktor noch haben. Und jetzt muss man sich vorstellen, wie schwer andere Konzepte das hatten. Wie sollten die denn dann damit umgehen? Und ich glaube, dass Covid eben uns begleiten wird. Und es war jetzt leider, es ist schlimm, dass das da ist, aber vielleicht hat es dazu geführt, dass dieser Veränderungsprozess, der stattfinden muss, jetzt ein bisschen schneller geht.
Ich hätte noch mal eine Frage, weil die Erkenntnis haben Sie ja auch schon kundgetan. Sie haben, glaube ich, schon eine Zielgruppenveränderung wahrgenommen. Zwischen Store, also physischen Store und Ihren klassischen Online-Kunden. Wie gehen Sie jetzt bezogen auf Ihre Brand mit dieser Veränderung um? Oder wo sehen Sie jetzt Chancen für sich, die Sie zukünftig dann auch anders interpretieren müssen, also dann auch online?
Na, ich glaube, so weit weg ist das gar nicht. Ich denke, wir haben nur gesagt, wenn wir mit dem Konzept in die 1A-Lage gehen, dann müssen wir angespitzter reingehen. Wir können nicht unser gesamtes Portfolio und gesamtes Sortiment zeigen. Und wir sprechen eine Kundin an, die digital affin ist, die ein bisschen jünger ist. Das ist so die Zielkunde. Und wir sprechen eigentlich die Kundin an, die sukzessive zu der sogenannten Hybridkundin wird. Diese Hybridkundin verhält sich, so wie eben beschrieben, über die Touchpoints viel, viel stärker als ein klassischer Online-Kunde oder ein klassischer Stationärkunde, weil die Hybridkundin eben sich viel mehr begeistert und auch in das Thema Erfahrung und das Thema Erlebnis eintaucht und am Ende dann auch mehr kauft. Das macht sie aber nicht, weil sie nur über Prozente dazu gezwungen wird oder angeteasert wird, sondern das macht sie, weil man im Dialog mit ihr steht und weil sie auch die ganze Thematik anders wahrnimmt. Und was wir im Store eben zeigen, das ist eine Kuratierung aus dem Segment, wo wir sagen, das ist die etwas jüngere Kundin, die digital affin ist und die vielleicht schon sich vorstellen kann, was zu ihr passt, die aber dann trotzdem von uns noch inspiriert wird. Und es geht ja darum, dass der Kunde, der zu uns kommt, im Store sich inspirieren lässt und dort kauft, aber danach auch im Online kauft und dort eben auch was findet. Und deswegen haben wir gesagt, dass der Store schon die Welt Bonprix abbildet, dass wir nicht da was anderes zeigen, was wir gar nicht sind. Das ist Bonprix, das ist ein Teil davon. Und für uns war es eben wichtig, und das ist ganz, ganz entscheidend, dass wir gesagt haben, heute kommt sie zu uns in den Store, morgen geht sie in den Online, übermorgen ruft sie beim Kundendienst an, per Telefon, wie auch immer. Aber dass wir eben versuchen, in jeglichem Touchpoint die Marke in der hohen Qualität des Anspruchs, wie gehe ich mit Kunden um, einmal zu abzubilden und auch zu sagen, wir sind eben so für dich da, dass wir schon darauf achten, deine Entscheidungen zu sehen. Wenn du in den Store kommst, dann hast du einen Grund dafür. Wir wollen in die Stadt gehen, Kaffee trinken, uns austauschen, wir wollen Spaß haben, wir sind alle Social Animals. Wenn ich auf dem Sofa bin, will ich das nicht. Da habe ich mein Tablet sonntagsabends und dann will ich ein bisschen surfen, ein bisschen stöbern und dann lege ich mir das in den Warenkorb. Entscheidend ist aber, dass alle Touchpoints, wenn ich die von einer Marke her betrachte, dass es nirgendwo einen Abbruch gibt. Und wir haben gesagt, wir kuratieren. Wir sagen also, im Store ist es ein bisschen jünger, ist es modischer. Aber natürlich haben wir bei NTSI die Möglichkeit, auch auf klassische Basics zu gehen oder auf anderes hinzuweisen. Wir glauben aber, dass wir natürlich über den Standort des Stores und auch über die Passanten, die wir dort erreichen und die zu Besuchern und dann zu Käufern machen, nochmal eine andere Kundin gewinnen können. Und zwar so, dass wir nachhaltig mit ihr im Kontakt stehen. Und das ist eben das, wo wir gesagt haben, das schaffen wir nur, wenn wir auch in der Modespitze quasi angespitzter eben in den Markt gehen. Und das Schöne ist eben, dass wir jetzt gemerkt haben, dass das auch funktioniert. Das konnte man ganz gut daran sehen, dass die Click-and-Collect-Bestellungen, die wir bekommen, genau inhaltlich das abbilden, was wir im Store haben. Und jetzt muss man sich eben überlegen, wenn das anders gewesen wäre und das wäre eben vielleicht nicht so modisch gewesen oder es wäre eben vielleicht mehr Basics gewesen, dann hätte das vielleicht so ein bisschen verfehlt. Aber wir merken eben genau im Click-and-Collect-Bereich kommt genau die Kundin in den Laden, die Artikel, die sie im Click-and-Collect bestellt, auch die wir im Laden haben. Und das hat eben dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir sind mit den Kollektionsspitzen auf dem richtigen Weg. Und wir haben eben trotzdem nach wie vor die Situation, dass natürlich die Passanten noch nicht da sind, wo sie sein sollten. Das liegt aber nicht an uns, sondern eben an den Passantenströmen aufgrund von Covid. Und da geht es jetzt eben darum, dass wir auch sagen, wie können wir denn da jetzt noch mehr tun, auch im Entree-Bereich, um Kunden zu begeistern, zu uns reinzukommen.
Die Zeit ist knapp und ich hätte jetzt schon wieder 1000 Fragen. Ja. Also, weil das alles so irre spannend ist.
Das bin ich auch.
Deswegen hoffe ich, dass Sie am 7.8. zu uns kommen stoßen. Das dienen wir auf jeden Fall noch. Zwei Sachen vielleicht von mir abschließend. Sie haben gesagt, Sie treten mit den Kundinnen in den Dialog.
Ja.
um ihre Erfahrungen und Erlebnisse zu ergründen? Das ist für mich jetzt, ist das eine doppelte Frage, die so ein bisschen mit Forecasting zu tun hat. Mhm. Ich kenne den U-Ton eines, also irre spannenden Menschen, der hat gesagt, die Experience, die Erfahrung, Experience, die Touchpoints zu kreieren, das ist Expertenaufgabe. Und da liegt auch die Zukunft des Handels. Und das andere ist eben, dass wir ganz konzentriert oder brutal aus Kundensicht denken müssen, also diesen Dialog bewahren müssen. Das sind jetzt für mich mal so zwei Aussagen. Wie, glauben Sie, entwickelt sich Bonprix oder der Handel zukünftig, wenn Sie diese beiden Sachen beantworten? Und hinten raus vielleicht noch die Frage, wollen Sie mit dem Konzept noch in anderen Städten präsent sein? Das wäre es eigentlich von mir gewesen. Ich hoffe, es war schlüssig, die Fragestellung.
Herr Fischenstieler. Okay. Also ich fange erstmal mit dem Dialog an. Also es geht darum, wenn ich die Möglichkeit habe, so viele Kunden und Menschen zu begegnen, und das ist mir selten passiert und Ihnen wahrscheinlich auch. Es ist ja die Situation, dass viele Kunden einen Fashion Store betreten, sich dort bewegen und viele Marken wissen gar nicht, was hat sie angefasst, was hat sie anprobiert, was hat sie rausgenommen, wieder reingehangen. Das wissen die meisten nicht. Wir wissen das sehr wohl. Und dann geht sie wieder raus. Aber noch nie habe ich erlebt, dass dann eben ein Mitarbeiter da hingegangen ist und hat gesagt, Entschuldigung, ganz kurz, ich habe gesehen, Sie waren bei uns. Sie haben nichts gefunden. Wie hat es Ihnen gefallen? Ohne Zettel, ohne Stift, einfach im Gespräch. Dann denkt man ja die meisten so, naja, das kann man ja eigentlich gar nicht machen. Doch, kann man. Weil das was damit zu tun hat, dass der Kunde merkt, oh, die beschäftigen sich ja mit mir. Es gibt natürlich auch welche, die sagen, ja, hat mir nicht gefallen, ich habe nichts gefunden und geht raus. Es gibt aber auch ganz viele, die sich kurz darauf einlassen, ein Statement abzugeben. Und dieses Statement schreiben sie auf ein Post-it und kleben sie an die Wand. Und das machen sie jeden Tag. Da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, das viel, viel digitaler zu tun. Aber das würde ich mal beginnen. Und dann wird es ganz spannend, wenn Sie diese Post-its nach einem Monat betrachten und dann versuchen mal zu sortieren und in eine Reihenfolge zu bringen. Das ist ein Beispiel, wie man mit mir in Dialog stehen kann mit dem Kunden. Macht natürlich auch ganz viel mit dem Mitarbeiter. Weil auf einmal geht es darum, natürlich auch Menschen anzusprechen. Aber darum geht es ja. Die wollen ja die Begegnung, sonst kommen sie nicht in einem Stationär. Die wollen Erlebnis, die wollen Begegnung. Die wollen auch Beratung zum gegebenen Zeitpunkt, aber sie wollen vor allen Dingen Wahrnehmung. Ja, also am Ende geht es um das, was Sie eben beschrieben haben. Man löst dieses Thema nur, indem man sich immer wieder austauscht und immer wieder crossfunktional die Teams zusammensetzt und auch zulässt, dass auf einmal ein Mitarbeiter der Logistik darüber spricht, wie die Ware im Laden hängt und nicht nur im Lager. Dass man dieses Interdisziplinäre und Crossfunktionale immer wieder erneuert, immer wieder zulässt und aber auch, ganz wichtig, eben zulässt, dass man gegen das, was man da gerade hat, immer wieder tritt und sagt, wie kann ich es besser machen? Wie kann ich es vielleicht auch stören, damit ich besser wäre? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und das können Experten sein, das können Kunden sein. Auf jeden Fall müssen es Menschen sein, die die Begeisterung dafür spüren und haben, zu verstehen, was da passiert. Und ich denke, es gibt so viele, und Experten ist immer so dieser Begriff, ja, aber es gibt auch so viele tolle Eindrücke, und das haben wir selbst erfahren, dass sie eben auf einmal jemanden hatten aus der Kollektion, der sagen sollte, welches Licht wir nehmen, um die Ware zu beleuchten. Oder als Beispiel auch, dass der Vertriebsmitarbeiter auf einmal sich Gedanken darüber macht, wie bewege ich eigentlich meine Ware im Laden und wie geht der Kunde auch aus dem Laden? Also dass auf einmal unterschiedlichste Menschen mit unterschiedlichen Dingen zu tun haben. Das führt dazu, dass sie nicht nur über die Experten, sondern auch über dieses crossfunktionale und interdisziplinäre unglaublich wertvolle Dinge erarbeiten und erkennen. Und die dritte Frage, und das hatte ich ja vorhin erwähnt, oder das der dritte Teil Ihrer Frage, wir sind noch im Prozess des Lernens und ich habe immer gesagt, wie lange braucht ihr zum Lernen, solange es eben dauert. Ich denke, es muss einem klar sein, man darf da nicht zu früh aufgeben und man darf auch nicht zu früh Schritte in die Richtung tun, wir skalieren jetzt, weil es ist so entscheidend, das Konzept, dass man gut zusieht, gut zuhört und gut ausarbeitet. Weil das, was wir jetzt schon lernen konnten über das Thema, was ich eben beschrieben habe, mit Endless Aisle, mit den Preisen in den Kabinen, mit der Progressive Web App, das führt am Ende dazu, dass immer aus Kundensicht es nachher eine Journey ist, die sich ganz leicht anfühlt, dass da keine Hürde mehr ist und dass der Kunde sagt, genau so will ich eigentlich einkaufen, wenn ich in die Stadt oder in den Center gehe. Nicht anders. Und wir haben jetzt gemerkt, was online alles ermöglicht. Eins schafft online eben nicht, unsere ganzen Sinne abzubilden. Und das wollen wir aber. Ja, das ist der Grund, warum wir Parfum kaufen. Das ist der Grund, warum wir Brillen tragen. Und das ist der Grund, warum wir Musik hören. Und das ist auch der Grund, warum wir Nähe brauchen. Und das ist eben entscheidend. Und darüber wird auch viel kommen. Und ich glaube, es ist aber an der Zeit, dass die ganzen Stationärgeschäfte eben ein bisschen oder anfangen, Digitalisierung massiv zu nutzen und eben anfangen, sich auszutauschen und auch keine Angst davor zu haben, aber anzufangen, weil dieses Thema viel Ware, viel Fläche, das wird schwierig.
Herr Daniel Füchtenschneider, vielen lieben Dank auch dann jetzt nochmal für die abschließenden Worte, für den Appell, hier den Menschen als Menschen wahrzunehmen und ihnen auch Erlebnisse zu geben. Denn rein programmatische Werbung, die einem immer wieder das Gleiche oder immer wieder dasselbe anzeigt, bringt uns alle nicht weiter. Wir wollen alle miteinander lernen und was Sie gerade nochmal auch in den Fokus gestellt haben, nämlich alle Sinne auf der einen Seite zu bedienen, um dann auch entsprechend gute Entscheidungen zu treffen, aber das andere dann auch Nähe zuzulassen und auch mit in den Dialog zu gehen mit dem Konsumenten. Das ist, glaube ich, etwas, was viele wieder lernen dürfen und ich freue mich sehr, noch weitere Themen vielleicht von Ihnen dann auch zu hören, wenn wir uns am 7.8. treffen, wenn das dann möglich sein sollte. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit.
Ja, von meiner Seite auch ganz lieben Dank, hat Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich auf unseren weiteren Austausch und wir werden alles versuchen, dass das klappt am 7.8.
Ich bedanke mich auch. Vielen Dank, Markus. Vielen Dank, Herr Füchtenschneider.
Falls euch das Thema jetzt gepackt hat, mitgenommen hat und ihr Lust darauf habt, diesen Themen weiter zu folgen, dann folgt uns doch auf den Kanälen, abonniert uns und seid weiterhin mit dabei, wenn es heißt Trendforum Retail, der Podcast. Hier spürt ihr die Digitalisierung des Handels und hier könnt ihr mit uns gemeinsam neue Dinge aufbauen. Jetzt sage ich erstmal heiter weiter und wir hören uns bald in einer neuen Folge. Bis dahin.